Das chinesische Narrativ. Fehlt noch, nachdem das russische und das US-amerikanische Narrativ der Weltmachtgeltung sowie das europäische Narrativ einer die Gesetze des Machtkampfs verändernden Umstellung auf wirtschaftliche Macht bei paralleler Juridifizierung der Politik beleuchtet wurden, das chinesische Narrativ. Das Problem beim Aufspüren dieses Narrativs ist, dass die offizielle chinesische Politik und demgemäß die in ihrem Gefolge daherkommenden Intellektuellen beim Geltendmachen chinesischer Weltordnungsansprüche eher zurückhaltend sind. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Kritik der bestehenden Konstellationen und nehmen dabei eine in Grundzügen antiimperialistische Position ein. Als Kontrahenten werden die USA und Europa ausgemacht, insofern sie für die derzeit bestehende Weltordnung verantwortlich zeichnen. Man kann das als negatorische Mission bezeichnen, wobei im chinesischen Narrativ vor allem aufgezeigt wird, warum diese westliche Ordnung, normativ betrachtet, ungerecht ist und auf die Ausbeutung des globalen Südens hinausläuft, beziehungsweise warum sie, das ist das marxistische Erbe, an ihren Widersprüchen zugrunde gehen wird. Die politische Funktion dieses Narrativs besteht darin, Verbündete zu sammeln, die sich in eine gegen den Westen gerichtete antihegemoniale Front einreihen lassen. Eine Front, die unter chinesischer Führung stehen wird und in der China die Art und Weise des gegen die westliche Hegemonie geführten Kampfes vorgibt, in der es somit der Hegemon des Antiimperialismus ist. Dieser chinesische Führungsanspruch gilt auch dann, wenn Russland zum Bestandteil dieser Front geworden und in sie eingereiht ist. Russland steht im antiimperialistischen Narrativ hinter China im zweiten Glied. Und das umso mehr, je stärker Russland als imperialer Akteur hervortritt oder als Quasi-Kolonialmacht nach dem Ende des Kolonialismus agiert. Die unterschiedlichen Interessen und Erwartungen der dieser antiimperialistischen Einheitsfront Angehörenden dürften eine Erklärung dafür sein, warum die chinesischen Vorstellungen einer künftigen Weltordnung weitgehend im Dunkeln bleiben oder so allgemein gehalten sind, dass alle, die mit der westlichen Weltordnung nicht einverstanden sind, sich irgendwie darin finden können. Dieses chinesische Narrativ soll hier anhand der Schriften von Cao Tingyang beschrieben werden. Erstens, weil sich Cao mit dem Konzept des Tianxia am nächsten an den Entwurf einer neuen Weltordnung im chinesischen Sinn herangewagt hat, zweitens, weil er als Mitglied der Pekinger Akademie der Sozialwissenschaften Positionen vertritt, die eine gewisse Nähe zur Politik der chinesischen Führung vermuten lassen, und drittens, weil er seine Überlegungen mit denen klassischer chinesischer Denker verbindet, mit Konfuzius, Lao Tzu und anderen, und sie dadurch als einen spezifisch chinesischen Beitrag zur Weltordnung kenntlich macht. Cao beginnt seine Überlegungen mit der Feststellung, dass die Welt, von deren Ordnung jetzt so viel die Rede sei, noch nicht Subjekt des politischen Denkens, geschweige denn der praktischen Politik sei, sondern ein Produkt der großen Mächte, die ihre je besonderen Interessen verfolgen und davon ausgehen, dass dabei eine Ordnung herauskomme, die eine der ganzen Welt sei. Dem stellt Cao das Jiangxia-Konzept entgegen, das er als eine Idee für die Zukunft der Welt annonciert, weil in ihm die globale Ordnung von vornherein als solche entworfen und durchdacht worden sei. Hier wird eine globale Ordnung intendiert, die nicht das Ergebnis der Interessenverfolgung großer Mächte ist, wie man das in liberaler Manier beschreiben kann. Als historisches Vorbild stellt Cao die Zeit der Su-Dynastie vor etwa 3000 Jahren heraus, in der das Konzept des Tianxia im Sinne einer Orientierung am Gemeinwohl entwickelt wurde. Es sei damals zwar nur ein regional begrenztes Experiment gewesen, eigne sich aber im Unterschied zu den westlichen Ordnungsvorstellungen dazu, die politische Welt ohne ein Außen, also omni-inklusiv, zu denken. Dagegen sei, so Cao weiter, das in Europa entwickelte Ordnungsmodell der griechischen Polis und des souveränen Territorialstaats eines, das auf dem Gegensatz von Eigen und Fremd oder Freund und Feind begründet sei und damit die Exklusion der anderen zum Ordnungsprinzip erhebe. Das habe zur Folge, dass Interessenkonflikte zwischen den Polis und den Staaten das Strukturmuster der internationalen Politik bilden, die Starken politisch das Sagen haben und die Schwachen gehorchen müssen. Das saturierte System souveräner Staaten, so Saos zusammenfassendes Urteil, ist kein Weltsystem, das den gemeinsamen Weltinteressen dient, sondern ein imperialistisches System hegemonialer Staaten. Daran habe auch die nachträgliche Einführung rechtlicher Regeln für den Umgang der Staaten untereinander nichts geändert. Deswegen verwirft Sau Kants Überlegungen zum ewigen Frieden ebenso wie Rawls Vorschläge zur Gerechtigkeit auf internationaler Ebene oder Habermas Theorie des Diskurses. Als Bearbeitungsform von Konflikten seien sie für die Ordnung der Welt unzureichend. Sau ist mit den westlichen Theorien gut vertraut. Und dementsprechend nimmt er auch das Theorem von der Tragödie der Allmende auf, das entwickelt worden ist, um das Scheitern von Gemeingutvorstellungen und das Erfordernis einer marktförmig konkurrenziellen Bereitstellung von Gütern nachzuweisen. Für Sau ist die Allmende, solange sie nicht von einer Weltregierung oder in Form globaler Governance organisiert wird, die Verfügbarkeit von Beute für die Starken, von denen die Räume der Allmende nach Lust und Laune ausgeraubt und verheert werden. Die Anarchie des Weltzustands infolge feindseliger Staatenkonkurrenz habe erst die wirkliche, die größte denkbare Tragödie der Allmende hervorgebracht, nämlich ihre Ausplünderung durch die Hegemonialstaaten, womit Sau die Europäer und Nordamerikaner meint. Zitat: Insbesondere im Bewusstsein der Hegemonialstaaten werden sämtliche Gebiete und die offenen Meere außerhalb des eigenen Staatsgebietes zur Verfüg- und verteilbaren Allmende. Das ist das Wesen der internationalen Politik, auch wenn es nie offen ausgesprochen wird. Zitat Ende. Damit hat Sau die Schlussfolgerungen, die von westlichen Wissenschaftlern aus der Tragödie der Allmende gezogen worden sind, in ihr Gegenteil verkehrt. Nicht deren privatwirtschaftliche Aufteilung ist die Lösung des Problems der Übernutzung, sondern es geht darum, für den Fortbestand der Allmende zu sorgen, der aber erst gesichert ist, wenn es eine Weltregierung gibt, die für ihren Erhalt sorgt. Es geht also nicht um die Auflösung des traditionellen Kommunismus der Gemeingüter, sondern um die globale Ausweitung des allen Gemeinsamen, das von dazu Ausgewählten treuhänderisch für die gesamte Menschheit gepflegt wird. Auf diese Weise würden die Hegemonialmächte gehindert, weiterhin die Allmende auszuplündern und die dabei angerichteten Verwüstungen dem globalen Süden als Erbe zu überlassen. Vor allem die Hegemonialmächte, so Sau, halten am anarchischen Allmende-Prinzip fest, weil es ihnen den Vorteil eines beliebigen Zugriffs auf die Ressourcen der Menschheit bei gleichzeitiger Freistellung von den Kosten dieses Zugriffs ermöglicht. Gegen dieses System stellt Sau das Changxia-Modell, in dem die Staaten und alle weiteren partikularen Akteure ihre Macht einbüßen und die unterschiedlichen Zivilisationen, von Samuel Huntington als die strukturgebenden Akteure der entstehenden Weltordnung herausgestellt, was auf eine andere Form der Konkurrenz und Rivalität hinauslaufen würde, in kooperativer Form miteinander verbunden sind. Changxia sei darum eine Ordnung des größtmöglichen Reichtums an Vielfalt der Existenz. Von der in ihr betriebenen Politik sagt Sau, Zitat: Die Politik bedient sich zwar der Macht, aber Macht ist nicht ihr Ziel. Ihr Ziel ist die Schaffung einer kompatiblen Daseinsordnung, die die Schöpfung wachsen und gedeihen lässt. Die Politik muss dem Himmel entsprechen, nicht einem Gott. Und? Der monotheistischen Weltanschauung spiritueller Vereinheitlichung, also dem, was bei Huntington den Kern der Zivilisationen darstellt, genau entgegengesetzt, ist die Weltanschauung der Changxia fähig, sämtliche spirituellen Welten in sich aufzunehmen und jeder einen Ort der Geborgenheit und der gegenseitigen Nichtschädigung zu geben. Zitat Ende. Wie aber soll dieses Changxia-Modell politisch organisiert werden? Wer hat Einfluss auf die wichtigsten Entscheidungen? Und wer verbleibt in der Position eines Schutzbefohlenen, der weder eine politische Stimme hat, noch das Recht, sich kritisch und öffentlich zu äußern? Sau bleibt bei der Beantwortung dieser Fragen im Ungefähren. Zitat: Da niemand die Zukunft vorhersagen kann, gibt es keine Antwort auf die Frage, wem das Changxia der Zukunft gehören wird. Zitat Ende. Könnte es sein, dass es auf eine chinesische Hegemonie, eine Pax Sinica, hinausläuft? Sau stellt diese Frage infolge westlicher Kritik an seinen Überlegungen, gibt aber keine klare Antwort. Es sei jedenfalls nicht das heutige China, das die Ordnung des Changxia steuern und kontrollieren werde, Denn gegenwärtig sei China ja ein Staat, den es in einem globalen Tianxia-System nicht mehr geben werde. Das ist wohl wahr, aber die gesamte Argumentation legt nahe, dass es chinesische Eliten sein werden, die das Tianxia-System installieren und überwachen werden. Erstens, weil es von seiner Entstehung her ein wesentlich chinesisches Modell ist. Zweitens, weil es in vielen Aspekten der technokratischen Organisation des chinesischen Kommunismus ähnlich ist. Und drittens, weil die chinesischen Eliten in der Handhabung eines solchen Systems die größte Erfahrung haben. Tianxia würde jedenfalls keine demokratische Ordnung sein, weil diese nun einmal aufgrund ihrer Teilhaberegeln und Funktionsmechanismen auf Konkurrenz und Rivalität gründet. Es würde des Weiteren keine auf Menschenrechten gründende Ordnung sein, weil in der Idee der Menschenrechte eine den westlichen Politikvorstellungen eng verbundene Partikularität zum Ausdruck kommt, während der Leitgedanke von Tianxia ja das Gemeinsame ist. Vor allem wäre es eine Ordnung, die von einer autoritär-technokratischen Elite gesteuert würde, deren Rekrutierung nach den Grundsätzen einer dem Leistungsprinzip verpflichteten Beamtenschaft, also den Regeln der Kooptation, erfolgt. Mit den Vorstellungen des liberaldemokratischen Rechtsstaats hat das nichts zu tun. Es würde, wenn man nach Ähnlichem in der westlichen Politikgeschichte Ausschau hält, dem bürokratischen Verwaltungsstaat des 18. Jahrhunderts nahestehen.